bevor wir da einsteigen, jetzt hören uns auch die anderen, auch die, die am Telefon sind, möchte ich grüßen und euch natürlich auch, kommt rein. Lasst uns beten, von den Herrn treten. Ich lade euch herzlich ein. Es ist so gut und so tröstlich und so schön, Jesus, mit dir und vor dir zu sein, mit deinen Geschwistern, mit meinen Geschwistern, mit uns als Gemeinde zu kommen, ein Anliegen zu haben, dich sehen zu wollen, von dir Nahrung zu bekommen, von dir ausgerichtet zu werden, unseren Glauben gestärkt zu bekommen auf dich. Um dich geht es, Jesus, um dich allein. Dein Erlösungswerk und das Evangelium, das du vollbracht hast, den Ratschluss des Vaters auszuführen. Nimm uns da hinein in deine Größe. Nimm uns hinein in deine Herrlichkeit. Nimm uns hinein in deine Gedanken, die doch so weit höher sind als unsere. Nimm uns da hinein, damit wir mehr und mehr in dein Bild verwandelt werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Jesus, ich bitte dich, Herr, dass, wenn wir dein Wort betrachten, Herr, dass es für uns zu einem Wohlgeruch ist, zu einem Wohlgeruch und nicht zu einem Gestank, sondern zum Wohlgeruch, wenn wir deine Worte lesen. Schenk uns Demut, da wo wir an Grenzen stoßen, damit wir uns darüber nicht überheben. Schenk uns Glauben, damit wir das, was wir lesen, dass wir es annehmen können. Vor allem, über all dem, schenk uns offene Augen des Herzens, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Ich danke dir, Jesus, für jeden Einzelnen, der treu kommt, der immer wieder kommt und hört. Ich bitte dich, segne ihn reichlich dafür. Amen. So, liebe Geschwister, schlagen wir Petrusbrief auf. 1. Petrusbrief, die ersten zwei Verse. Ich lese die zwei Verse als Erinnerung. Schön, dass ihr alle da seid. Freue ich mich ganz arg. Ja. Also, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Das ist der Einstieg, das sind die ersten zwei Verse, der Briefkopf, die Begrüßung Petrus, aber die hat es ja schon in sich, die hat es schon in sich. Petrus beginnt da so selbstverständlich mit diesen Aussagen, die aber für sich genommen schon gewaltig sind. Ich denke, mittlerweile wissen wir, und deswegen nur ganz kurz, an eine verfolgte Gemeinde, an eine leidende Gemeinde, an eine Gemeinde in dieser Welt, die da einiges ertragen muss, schreibt er als Hirte, als Unterhirte und versucht sie auszurichten. Und gerade diese beiden Worte wie Fremdling und Auserwählte sollen dazu beitragen, dass sie in ihrem Leiden Trost finden. Nicht Ärgernis, sondern Trost finden. Und das ist so mein Anliegen. Darum haben wir letzten Mittwoch daran gearbeitet. Wir werden gleich da nochmal einsteigen. Ich versuche, soweit es mir möglich ist, in dieser Lehre die Gnade zu zeigen, in dieser Lehre den Trost und den Frieden und das Gute zu zeigen. Denn warum leiden sie? Warum widerfährt ihnen das alles? Es hat was mit der Auserwählung zu tun. In gewisser Weise sind sie auserwählt, die sind herausgewählt aus dieser Welt, abgesondert aus dieser Welt. Und das macht sie zu Fremdlingen in dieser Welt. Die Fremdlingschaft geschieht oder aufgrund von Erwählung. Darum sind sie zu Fremdlingen geworden. Und diese Fremdlingschaft macht Kummer oder macht Schwierigkeiten, bringt Leid, bringt Verfolgung, bringt Leiden mit sich. Diese Fremdlingschaft. Ja. Aber diese Fremdlingschaft ist die Folge der Erwählung oder ist das die Ursache der Fremdlichkeit, ist die Erwählung. Und darum will ich mit euch etwas über dieses Thema reden. Unter anderem, weil ich denke, dass aufgrund eben verschiedener Meinungen und auch Positionen und die Ich will einfach darstellen, was lehrt die Schrift nach meinem Verständnis über die Erwählung, dass da wir ein gemeinsames Fundament haben. So, letztes Mal haben wir uns über diese Dinge Gedanken gemacht. Die Lehre der Erwählung ist in der Spannung zwischen dem Wesen Gottes als König und dem Wesen Gottes als Richter. Diese Dinge für sich betrachtet, kein Problem, bringen wir sie zusammen. Dann kommt diese Spannung, wenn Gott souverän herrscht, wieso richtet er dann? Und wenn er richtet und souverän herrscht, wie kommt das in Einklang? Wie bringen wir das zusammen? Über diese Gedanken oder über diese Punkte habe ich mit euch gesprochen. Dann, was ich für grundlegend wichtig halte, wenn wir über diese Lehre der Erwählung nachdenken, dass wir hoch anfangen, und das ist bei Gott selbst. Und darum, er ist es wert, er ist souverän, er ist der Schöpfer der Welt. Eigentlich müssten wir uns so gehen wie Hiob oder wie Paulus darüber spricht, wenn wir mit Gott rechten wollen und sagen, ist das recht, ist das gerecht, diese ganze Frage, dann ich bin mir sicher, wenn Gott nur einen Lichtstrahl seiner Herrlichkeit in diesem Raum leuchten lassen würde, dann würden wir so machen und auf den Boden hinlegen und schweigen. Nur etwas von der Herrlichkeit Gottes und das Geschöpf kommt zum Schweigen. Wer bin ich, dass ich Gott Anklage erhebe und ihn in Frage stelle und sage, wieso tust du das so oder so? So beginnt es eigentlich ganz hoch bei Gott, indem wir festhalten, akzeptieren, uns demütigen unter die Herrlichkeit Gottes über seine Allmacht. Er ist Gott, er ist der Schöpfer. Und so wie Paulus dann sagt, kann er nicht mit dem Geschöpf, mit dem Ton machen, was er will? Und glückselig ist der, der sich darunter stellt, dass das akzeptiert. Glückselig ist der, der nicht rebelliert und sagt, das ist ungerecht. Das ist das eine. Wir müssen hoch anfangen. Und dann aber geht es steil bergab. Dann kommen wir nicht bei den Menschen. Und das zweite ist, dass wir darüber nachdenken, was haben wir für ein Menschenbild? Ist der Mensch gut? Ist er neutral? Oder was ist unser Verständnis vom Menschenbild? Und wenn wir da Klarheit haben, dann können wir weitergehen. Und das ist etwas, was ich versucht habe, durch diese Strichlein, durch den Menschen deutlich zu machen. Nur zur Erinnerung, die obere Reihe, das sind Menschen, die Gott geschaffen hat und die ohne Sünde sind. Ich sage so, vor dem Sündenfall, vor ihrer Rebellion, vor der Entscheidung, sich gegen Gott zu stellen und selbst sein wie Gott. Wenn Gott sie alle, Menschen, die ohne Schuld, ohne Sünde, ohne Rebellion wäre, wenn Gott dann irgendjemand rauspicken würde und andere einfach in die Verdammnis schicken würde, dann haben wir gemeinsam das Urteil gefällt, das wäre ungerecht, richtig? So. Wir wissen, dass es aber nicht so ist. Gott wird keinen Ungerechten, es wird kein Gerechter in der Hölle landen. Gott wird keinen Gerechten verurteilen. Wir wissen, dass eben Gott gerecht ist. Wir wissen aber, da ist eben kein Gerechter. Warum? Weil, und das liegt in dem Menschen, weil er sich von Gott losgesagt hat. Darf ich euch das einfach nur mal kurz in Erinnerung rufen? Schlagt mir noch mal Römerbrief. Einfach, dass wir diese Dinge als Basis vor uns haben. Von der Schrift her. Also wir blättern zurück in den Römerbrief, Kapitel 1. Gut bekannte Verse, deswegen nur als Erinnerung. Aber die müssen uns als Grundlage dienen. Vers 18. Immer wieder muss ich sagen, Freunde, so beginnt das Evangelium, die gute Nachricht. So beginnt sie. Und wir tun gut daran, da auch zu beginnen. Dann beginnt sie, uns gut zu werden. Paulus schreibt, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Warum offenbart Gott seinen Zorn? Wegen der Ungerechtigkeit und wegen der Gottlosigkeit der Menschen. Darum wird Gottes Zorn offenbart, richtig? Das ist der Grund des Gerichtes, weil der Mensch gottlos ist und weil der Mensch ungerecht ist. Nicht gerecht, ungerecht. So, dann gehen wir weiter. Und dann schreibt er Folgendes. Welche die Wahrheit durch die Ungerechtigkeit niederhalten. Und was ist dieses Niederhalten? Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. damit sie ohne Entschuldigung seien. Es wird niemand geben, den Gott richtet, der eine Entschuldigung haben könnte. Gott hat jeden Grund gegeben, damit der Mensch weiß, es gibt ihn. Und allein die Schöpfung ist schon genug, die Herrlichkeit Gottes zu verkündigen. Und wenn jemand Gott verwirft, allein nur wie anhand der Schöpfung, ist das Gericht gerecht, sagt Paulus. Weil Gott ihm die Möglichkeit gegeben hat, ihn zu erkennen an der Schöpfung. Und dann geht es weiter. Vers 21, jetzt kommt's. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen kriechenden Tieren. Und jetzt, darum hat Gott sie dahingegeben in die Begierden ihres Herzens. Warum sind sie dahingegeben worden in die Begierden? Warum gibt sie Gott dahin? Warum hat sie Gott verworfen? Das kommt immer wieder. Also taucht nochmal auf, dass Gott sie dahin gegeben hat. Warum? Weil sie ihn abgelehnt haben. Nicht, weil er sie nicht erwählt hatte oder weil sie ihn abgelehnt haben, weil sie das Erkennbare unter ihnen nicht angenommen haben. Das ist der Grund der Verwerfung. Und dann ist die Folge, Gott gibt sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens. Gericht ist dann, kommt, das ist die Folge, dieses schwarze Sein, dieses verblendet Sein, dieses Dunkelsein, dieses nicht erkennen können, nicht verstehen können, ist die Folge der Rebellion gegen Gott. Sie haben sich vom Licht distanziert, sind in die Finsternis gegangen und sind jetzt in der Finsternis, sind verkauft unter die Finsternis, bleiben da und können nichts mehr erkennen. Sie sind in der Finsternis. Aber nicht, weil sie Gott in die Finsternis hineingestellt hat oder weil er sie zu der Finsternis erwählt hat oder wie auch immer. Sie haben diesen Weg selbst gewählt. Und daraufhin, sagt Paulus, hat Gott sie verstockt. 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 Gericht. Gericht. Darf ich euch eine andere Stelle kurz zu diesem geben? Thessalonicher. Schlagt mal kurz Thessalonicher. Ich muss gleich sagen, ich sage euch gleich, welcher genau. Und zwar, erster Thessalonicher, Moment, nee, zweiter Thessalonicher, Kapitel 2. Ein spannendes Kapitel über den Sohn des Verderbens und all diese Dinge. Und ich lese ab Vers 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur offenbart ist es nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Das ist die spannende Frage. Wer hält es zurück? Gell? Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Denn der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen. Wer wird diesem Sohn des Verderbens Glauben schenken? Wer wird darauf Acht geben? Steht, für die, die verloren gehen. Und jetzt warum? Dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit in ihrer Rettung nicht angenommen haben. Sie haben es abgelehnt. Die haben die gute Botschaft, die haben das Evangelium, die haben die Liebe Gottes abgelehnt. Und dann heißt es, und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Achtet mal darauf. Sie haben die Wahrheit abgelehnt. Und was macht Gott? Er schickt einen Geist des Irrwahns. Warum? Damit sie dem Sohn des Verderbens, glauben. Das ist Gericht. Dass sie ihm hinterherlaufen und das bekommen, was sie verdienen, nämlich Gericht. Gericht. Aber das ist keine Willkür, sondern das ist die Folge der Ablehnung des Evangeliums. So, ich sage es nochmal, das ist sehr wichtig, dass es sehr klar ist. Der Mensch wird gerichtet auf Grundlage seiner Ablehnung. Das ist die Ausgangssituation. Er ist verdorben durch und durch, er ist verkauft, er ist verfinstert, er ist blind, er ist dahingegeben. Er ist dahingegeben. So, wenn Gott diesen Menschen oder jeden Menschen, das ist unser zweites Schaubild, wenn Gott jeden dieser Menschen richten würde, dann sind wir zu dem Urteil gekommen, das wäre gerecht. Weil der Sündelohn ist der Tod, das ist gerecht. Da hat keiner, könnte jetzt sagen, ja, aber etwas, ich bin ein bisschen weniger gut oder ein bisschen schlecht, mehr, in mir ist etwas. Niemand, das ist gerecht. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen, zum Dritten und zum Thema der Erwählung. Das haben wir auch. Wenn Gott aber willens ist, nicht alle Menschen ins Gericht zu schicken, wenn Gott willens ist, wenn Gott einen Ratschluss gefasst hat, wenn Gottes Wille ist, dass nicht alle verloren gehen. Und jetzt schaut mal, wenn ich das so sage, hoffentlich dann hört ihr diese Worte, wir sind in einem neuen Kontext. Wenn Gott will, dass nicht alle Menschen verloren gehen, was bedeutet? Sonst würden alle wären hier. Gott will nicht, dass alle Menschen verloren gehen. Er will, dass Menschen gerettet werden. Das ist ein Anliegen. Und wenn Gott willens ist und vor Grundlegung der Welt gesagt hat, ich werde mir ein Volk bewahren, dann hat das nichts mit Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu tun, sondern dann hat das allein was mit der Gnade zu tun. Das heißt, das ist Gnade. Wenn Gott sagt, den und den würde ich nehmen, gerecht wäre, er würde sterben. Dass er aber bleiben darf, das ist Gnade. Und jetzt muss ich einen Schritt weitergehen. Das ist noch nicht fertig. Jetzt kommt das Evangelium dahinter. Jetzt ist es sehr, sehr wichtig. Wenn Gott so handeln würde, ohne das hört sich jetzt erklären, könnte Gott so handeln? Könnte Gott einfach sagen, ah ja, diese zwei Ungerechten jetzt in dem Fall, hängt euch nicht an, die nehme ich an, ihr anderen einfach nicht. Okay, ihr könnt zu mir, mach so. Ich drücke beide Augen zu, ich habe ja heute euch erwählt, also okay. Ihr kriegt halt kein Gericht. Mit was würden wir kollidieren? Mit der Gerechtigkeit Gottes. Wie kann der gerechte Gott einfach einen Sünder begnadigen? Wie geht das? Und jetzt kommt's. Durch Jesus Christus, jetzt kommt, jetzt, es schreit ja alles nach Gerechtigkeit. Und das ist ja, was bei euch und bei mir und in uns Menschen immer schreit, wir hassen Ungerechtigkeit. Wir hassen das, obwohl wir das alle immer wieder tun. Aber es ist in uns drin. Wir mögen keine Ungerechtigkeit. Und jetzt, es fordert die Gerechtigkeit. Und jetzt passiert Folgendes. Gott schafft Gerechtigkeit. Das Gericht, das die verdienen würden, wird vollstreckt. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Der Gerechtigkeit, der Sündelohn ist der Tod, wird Genüge getan. Sie werden nicht gerettet, weil einfach Gott die Augen zugemacht hat. Er hat sie erwählt. Wisst ihr wie? In Jesus Christus. Schlag mal Epheserbrief. Jetzt, dass wir verstehen, was bedeutet, warum er sagt, er hat uns erwählt in Christus. Und dann kommen wir später zu dem Petrusbrief, in dem wir die einzelnen Punkte der Erwählung nochmal intensiver anschauen. Also Epheserbrief, Kapitel 1, mit die gewaltigsten für mein Verständnis, die Verse 3 bis 14 in Bezug auf die Erwählung. Aber das ist jetzt nicht unser Brief, nur soweit. Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseren Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt, in Christus. Der Segen ist in Christus. Und jetzt wird uns gesagt, was ist dieser Segen? Wie er uns in ihm auserwählt hat. In wem? In Jesus. Er hat uns auserwählt in Christus. Was bedeutet das? Gott hat ein Ja für dich, der Gnade, dass du nicht das Gericht die Gerechtigkeit bekommst, darin, dass er vor Grundlegung der Welt gesagt hat, damit ich mir ein Volk erwählen kann und bewahren kann und sie nicht richten muss, muss es ein Opfer geben. Jesus, würdest du für die sterben, die ich auch erwählt habe? Ja, welche sind es? Ja, so für so einen Hansel von Willi. Ja, würde ich tun. XY, Maria, Martha, Susi, Franz, Sergei, wie auch immer. Würdest du für die sterben, werde ich tun. Jesus hat die Gerechtigkeit wurde vollstreckt, das heißt, das Gericht wurde gehalten. Das Gericht wurde gehalten. Und darum, das ist die Grundlage, ein Freund von mir sagte letztes Mal, das Bild ist nicht fertig, will ich. Ich sage, ja genau, es ist nicht fertig. Ich sage, eigentlich müsstest du hier oben ein Kreuz hinmalen, kein Haar. Ganz genau. Das ist die Grundlage der Erwählung. Das Erlösungswerk Jesu Christi ist die Grundlage der Erwählung. Denn nur auf dieser Grundlage konnte Gott ein Ja zu dir finden, sonst könnte er dich nicht annehmen. Geht nicht. Geht nicht. Es hat zwei Dimensionen. Die erste ist also, die Erwählung ist in Christus und das schafft die Grundlage der Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan und somit ist die Rechtsforderung, der Sündelohn ist der Tod. Darum ist Jesus gestorben. Wir wissen das, dass Gott Jesus am Kreuz so behandelte, als ob er dies der ist oder der ist. Gott behandelte Jesus am Kreuz, als ob es du bist. Als ob er jeder Mensch der Welt ist. Und die Folge war, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir wissen, warum er ihn verlassen hat. Der Sündenlohn, Trennung. In dem Moment, lieber Freund, ich sage es noch einmal, ich bin davon überzeugt, dass die Angst, die Jesus hatte, dass die Blutstropfen, die an die Stirn sie getrieben haben, nicht die Angst vor den körperlichen Schmerzen war, so sehr grauenvoll das auch war und so schmerzvoll auch war. Aber wenn der Herr immer wieder selbst gesagt hat, habt keine Angst, die eure Leiber töten. Habt Angst vor dem, der eure Seelen verderben vermag in der Hölle. Das ist die Angst. Und das, was Jesus so Angst bereitete, er wird eine Zeit von seinem himmlischen Vater getrennt sein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wegen der Schuld von Willi. Das ist die bittere Angst. Denn Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Und jetzt kommt das Zweite. Eine neue Gerechtigkeit wurde aufgerichtet. Als wenn Gott jetzt dich und mich sieht, wisst ihr, was er sieht? Jesus. Und er sieht volle Gerechtigkeit. Von klein auf, von Baby auf, von klein auf, nie eine Sünde getan. Könnt ihr euch das vorstellen? Nie einer Sünde schuldig. Von klein auf bis zum Tod. Und jetzt kommt das Evangelium, kommt die gute Nachricht. Das rechnet Gott dann dir zu, weil sonst könntest du nicht bei ihm bleiben und sein. Denn das ist die Forderung. Wenn du das Gebot hältst, bleibst du und hast ewiges Leben, oder? Das ist die Forderung. Gehorsam ist die Forderung für Bleiben bei Gott. Das ist die Forderung. Keiner von uns kann das. Jesus hat diesen Gehorsam, diesen Gehorsam gelebt und an allem, was er lernt er den Gehorsam für dich und für mich. Und das rechnet Gott dir und mir zu. Und von daher, das ist die Ebene, wenn wir über die Erwählung reden. Es ist allein in Gott und in Christus und in seinem Werk. Er hat, weil er gesagt hat, ich will mir ein Volk bewahren, ich will ein Volk retten, schafft er die rechtliche Grundlage der Gerechtigkeit, damit es vollbracht werden kann. Aber annehmen tut er dich und mich. Mich und dich. Aus Gnade. Die Gerechtigkeit vollstreckt wird nicht an dir und an mir. Er behandelt dich und dich und mich nicht gerecht. Wen hat er gerecht behandelt? Jesus, den hat er gerecht behandelt. Das ist so tief, das ist auf der anderen Seite so gewaltig und das ist unser Evangelium, das ist unsere gute Nachricht, das ist meine Hoffnung. Darf ich nebenbei kurz etwas sagen? So sehr das ein Konfliktthema sein mag, aber hast du dir darüber Gedanken gemacht, dass Gott dich gewählt hat? Erwählung bedeutet Leiden in Bezug Fremdlingschaft. Er ruft dich raus und das bringt Konfrontation mit der Welt, mit dem Reich der Finsternis. Auf der einen Seite aber, und das kann Angst einjagen, auf der anderen Seite, überlegt mal diesen herrlichen Gedanken, Gott hat dich gewollt. Er hat dich nicht gewollt, er hat dich gewählt. Ich weiß nicht. Wurdet ihr mal so gewählt? Wir machen zwei Mannschaften. Ganz ehrlich, immer fast das Letzte gewählt. Oh Mann, sitzt du da? Ja, oh. Ja, vielleicht, ja gut, als Zweiter. Gut, vielleicht als Dritter. Ja, okay, bleib nur übrig. Ja gut, dann nehmen wir dich halt. Oder eine Übel. Und wenn man mal als Erster gewählt wurde. Oh, klar, ist ja klar, selbstverständlich, gell? Ich bin ja gut. Vor kurzem an der Schule mit den Kindern AG Fußball gemacht. Will den, nimm den. Das ist der Beste, wir brauchen den. In uns ist nichts. Wir dürfen nicht mal drankommen. Der Punkt ist, Gott hat dich gewählt. Ich, für mich, wenn nur dieser Gedanke, Gott will mich, es übersteigt mein Herz, erfüllt mit Dankbarkeit und Freude. Gott will mich? Mich? Und ich glaube, dass Petrus nicht ohne Grund so beginnt. Auf der einen Seite zeigt er, wisst ihr, warum wir leiden? Weil wir erwählt sind. Aber wisst ihr, zugleich ist das auch in unser Trost, weil Gott uns will. Weil er uns will. Also, soweit zu diesem Schaubild. Wiederum, ich sage es noch einmal, das ist Menschenwerk, was ich da gezeichnet habe. Das ist begrenzt, das ist ein lächerlicher Versuch, in irgendeiner Weise unsere Fragen zu beantworten nach Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Das ist. Ich möchte noch einen Schritt kurz weitergehen. Und die Verantwortung des Menschen in diesem Werk der Erwählung kurz beleuchten. Ich muss dazu das kurz. Voll gut, vielen Dank. Kurz das weg machen. Versucht sehr simpel zu zeichnen, zumal um bei unseren Strichmännchen zu bleiben. Ah, nee, das sieht nicht gut aus. Strichmännchen, entfremdet im Leben Gottes, verfinstert am Verstand, lebt sein Leben und genießt sein Leben auf der Überholspur, auf dem breiten Weg, wie auch immer. Und von der Schrift her geht er ins Verderben, in die Verdammnis. Das, was wir mit Hölle bezeichnen, das ist das, was da unten brennt. Ja? So. Der Punkt ist, er ist blind. Er läuft geradewegs in die Verderbnis. Er sieht es nicht, er begreift es nicht. Das sind einige Warnschilder hier. Und Vorsicht, ein Stopp und all das. Er sieht es nicht, er geht dahin. Alle Warnungen werden in den Wind geschlagen und sagt, Spielverderber, naiv, keine Ahnung, religiös und solche Dinge. Er vermag einfach nicht zu sehen. Er sieht nicht den Abgrund. Der Mensch sich selbst überlassen. Geht dahin. Könnt ihr mir so weit folgen? Freunde, ich glaube, dass die Frage, die ganze Frage bei der Erwählungsfrage, nicht das Thema des Wollen und Nichtwollens ist. Das wird oft diskutiert und sagt, ja, wo ist der freie Wille? Wenn der Mensch, da kann er nicht aus seiner eigenen Entscheidung das tun und so. Das Problem ist das Nichtwollen, denn der Mensch will nicht. Er will nicht. Das Problem ist, nicht können. Wenn er selbst wollen würde, er ist blind, er ist verfinstert. In ihm ist nichts, wo aus sich selbst heraus hier sich davon retten könnte, selbst wenn er es wollte. Das Problem ist nicht wollen, nicht wollen. Das Problem ist der Unfähigkeit des Menschen. Er kann diese Dinge nicht erkennen. Es ist ihm eine Torheit. Er ist verblendet am Verstand. Paulus sagt, das Natürliche kann das Geistliche nicht wahrnehmen. Er sieht dieses Feuer nicht. Muss ich die Bilder gebrauchen, die der Herr Jesus uns in der Fülle gegeben hat? Eins der Klassiker ist doch Noah, oder? Wie haben sie für verrückt gehalten, mitten in da eine Arche zu bauen? Ist doch der Klassiker. Warnung, Warnung, Warnung. Wie bescheuert, wie naiv. Wir wissen, wir kennen das. Das ist ja nicht ohne Grund geschrieben. Genau so und so wie in den Tagen Noahs, sagt Jesus. Es ist alles naiv. Unfähig, die können das Gericht nicht sehen. Sie können die Wasser nicht sehen. Sie können es nicht. Ist es ihnen nicht gegeben? Ist nichts da. Das Problem ist das Nicht-Können. Und darum, und jetzt kommt, der Mensch läuft in seiner Verblendung geradewegs in den Tod und wird darum gerecht gerichtet. Wenn Gott nicht in seiner Souveränität hingehen würde und jetzt das machen würde, ich nehme mal ein Grün. Ich mache da so eine Glühlampe hin. Wenn Gott eben nicht Augen gegeben hätte, Licht aufleuchten lassen würde, wenn Gott ihm nicht die Augen geöffnet hätte und er ding, 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 sehen würde mit großen aufgerissenen Augen und denkt, oh! Wenn Gott ihm nicht die Situation zeigen würde, auf die er sich bewegt, würde geradewegs gehen, oder? Das ist das Wirken Gottes durch seinen Geist, in den er an den Menschen, die er wählte, die Augen öffnet für ihre Verlorenheit, für ihre Verdorbenheit, für das Gericht. Wir werden zu all diesen Stellen werde ich kommen. Ich möchte euch das so ein bisschen vorarbeiten, damit, wenn wir die Stellen lesen, wir diese Dinge wahrnehmen. Das ist, was Gott tut. Er öffnet uns die Augen. Öffne die Augen, ich will Jesus sehen. Wir singen das alles. Wir wissen, wenn er aus Gnade uns nicht das Verständnis geben würde, würden wir ihn niemals sehen, niemals suchen, niemand nach ihm schreien, nicht. Und das geschieht, das macht Gott. Und jetzt kommt's. Gott macht nicht so, er sagt, okay, ich habe dich erwählt, pack ihn und stellt dahin und er sagt, aber ich will gar nicht gerettet werden. Das ist ja gegen meinen Willen. Im Himmel wird es nur Freiwillige geben. Genauso wie in der Hölle. Gott arbeitet nicht gegen den Willen, sondern was er tut, er lehrt uns, er offenbart sich uns, er zeigt uns die Realität. Und das führt dazu, dass der Mensch dann was tut? Buße. Dass der Mensch sagt, Panik. Dass der Mensch sagt, Mann, ich gehe verloren. Und dann was macht er? Ihn anrufen. Oh Herr, hilf. Hilf, Herr. Und dann kommt die gute Nachricht des Evangeliums und sagt Jesus, weißt du was? Dreh dich mal um. Tu mal Buße. Umdenken. Dreh dich um. Und dann sieht er das. Und er zeigt ihm das Kreuz. Und sagt, komm. Komm. Und der Mensch wendet sich und geht zu ihm. Warum? Ja, weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hat, weil er die Gnade gesehen hat, weil er die Rettung gesehen hat. Und nicht, oh ja, ich bin halt erwählt, ich muss. Versteht ihr? Ich will ein anderes Bild bemühen. Auch das ist sehr begrenzt, aber das ist für mich so. Da ist einer, der geht Urlaub machen. Auf dem Ozean treibt er. Eine Isomatte, ein Röhrchen und ein Cocktail, keine Ahnung. Und da kommt ein Schiff vorbei, sein Boot, und die Leute schreien, raus aus dem Wasser, raus aus dem Wasser. Mann, hier, komm her. Und er denkt, Freunde, lass mich in Ruhe. Das ist das Schönste, was mir passieren kann. Das ist mein Urlaub, mein Leben. Das ist Leben. So. Und will nicht hören, sagt, lass mich in Ruhe. Aber sie haben gesehen, da kommt ein Hai. Und nicht nur einer. Was für einer. Und sie warnen ihn. Und er will es nicht hören. Und jetzt stell dir vor, jetzt kommt ein Hai. Und auf einmal zeigen sie ihm, guck mal, und er guckt, und da ist so ein Riesenhai, dreht um seine Runden. Und wenn er das sieht, was macht er? Auf deiner Seite sind die, die sagen, hier, Rettungsring, wir wollen dich rein. Und er sagt, wartet mal, ich muss mal überlegen. Wäre es vielleicht besser, hier noch meinen Drink zu Ende zu trinken? Meine Bräune habe ich noch nicht erreicht, meinen Bräunungsgrad. Urlaub habe ich bezahlt, es ist mein Leben. Ich würde überlegen, was ist besser? Hier zu bleiben, vielleicht gefressen zu werden, aber dafür auch noch ein paar Drinks zu genießen oder gerettet zu werden und überleben. Versteht, in der Not, in der Erkenntnis der Verlorenheit, wird er doch schreien, hilft mir. Das ist das Werk Gottes, das er an uns tut. Er überführt uns und zeigt uns unsere Haie und zeigt unsere Verdorbenheit. Und das bringt den Menschen dazu, ruf mich an am Tag deiner Not und ich werde dich retten. Dieses Erkennen, ich gehe verloren, treibt den Menschen zu ihm und er rettet. Von daher, ich werde euch noch ein kurzes Beispiel erklären oder bemühen aus der Schrift. Wir kennen die Überfahrt des Paulus nach Rom. Er wollte nach Rom, er hatte keine Ahnung, dass so nach Rom kommt, wie er nachkommt. Er dachte, er kann als Freier, als Missionar dahin kommen. Der Herr hat für ihn aber eine Schiffsfahrt organisiert, eine römische Garde organisiert, die ihn sogar bewacht und beschützt. Und das war sogar kostenlos. Also kam er nach Rom. Anders als er dachte, aber kam nach Rom. Während dieser Überfahrt offenbart sich Jesus ihm und sagt, diese Fahrt wird nicht ohne Schaden vor sich gehen. Das Schiff wird und die Ladung wird zugrunde gehen. Aber, und dann heißt, ich gebe dir all diese Männer. Als die Männer das mitbekommen, dass sie kurz sterben, wollen sie ja abhauen. Paulus sagt, hey Freunde, wenn einer das Schiff verlässt, dann war es das, dann alle. Also hier bleiben. Und dann werden die Boote gekappt und so. Ihr kennt, denke ich, die Geschichte. Der Punkt ist der, Jesus verheißen, ich werde jeden von euch retten. Die ganze Besatzung, außer das, was ihr dabei habt. Das wird kaputt gehen. Und nach dieser Vision oder nach dieser Offenbarung sagt Paulus, geht zu den Schiffsleuten und erklärt ihnen das und sagt, Jesus hat mir versprochen, er wird uns retten. Und dann sagt, und jetzt setzt euch hin und esst. Und die halten ihn für verrückt. Die haben, 2 Wochen waren sie in See, denen ist übel schlecht, die sind kurz vorm Sterben und der denkt, sich da hinzusetzen und jetzt ein Mahl zu essen. Und er sagt, mach das. Und die machen es nicht. Dann geht er und macht ein Vorbild. Als Vorbild beginnt er selber. Und das wiederum steckt sie an und sagen, okay, dann machen wir es auch. Und dann tun sie es und dann essen sie. Kurze Zeit später, es dauert nicht lange, zerschellt dieses Schiff. Und sie müssen alle schwimmen. Alle werden gerettet, so wie Jesus es versprochen hatte. Die Schiffsladung ist zerstört und alles, aber keiner ist gestorben, so wie Jesus. Warum mussten sie essen? Kraft zu bekommen für Schwimmen. Hat Jesus versprochen, sie zu retten? Hat er sie gerettet? Hat er sie so genommen und dann sind sie so übers Wasser geflogen und am Strand so gelandet? Hat er sie in einem gebeamt? Er hat gesagt, ich werde euch retten. Aber wisst ihr was? Esst, ihr müsst nämlich nachher schwimmen. Ich werde bei euch sein, ich werde euch schauen, dass keiner absauft. Aber bitte, was an euch liegt, bitte esst. Was meine ich damit? Er, in seiner Souveränität, hat er keinen einzigen verloren. Aber er umgeht uns nicht. Er nimmt uns in die Verantwortung mit hinein und sagt, aber wisst ihr, es gibt ein paar Dinge, die ihr auch tun müsst. Essen. Was ja nicht Schlechtes ist. Gell? Es gibt schlechtere Dinge zu tun. Von daher, das ist absolut souveränes Handeln. Ich verspreche dir, bevor es noch geschah, bevor
Diese Schifffahrt wird nicht gut enden, ich weiß das. Ich weiß, aber alle werden gerettet, ich weiß. Aber ich bitte euch, macht mit. Gott umgeht uns nicht. Er nimmt uns mit hinein. Und es ist ein langer Weg des Lehrens. Er offenbart sich Stück für Stück. Er lässt sich erkennen. Er zeigt uns die Verdorbenheit unserer Seele. Und manchmal dauert es Jahre, manchmal dauert es Jahrzehnte, bis wir diese Tiefe gesehen haben. Und nachdem wir das sehen, zeigt er uns den Ausweg. Er lehrt uns das Evangelium. Und er zeigt uns, was er in Christus für uns bereitet hat. Und ruft mich und lädt mich ein. Versteht ihr das? Das ist kein Widerspruch in sich. Ein letztes Bild bemühe ich mich. Das mag ich persönlich sehr. Dazu werden wir auch kommen, deswegen will ich das im Vorfeld nochmal sagen. Wer von euch hat Kinder? Alle wart immer Kinder. Ich hoffe, dass ihr eure Kinder liebt und dass ihr als Kind geliebt worden seid, weil das hilft. Oft ist es so, wenn beides nicht da ist, ist oft schwer, dieses Bild zu verstehen. Aber was ich damit sagen will, wir lieben unsere Kinder. Ich liebe meine Kinder sehr. Mein Herz würde, wenn eins von den Kindern was passieren würde, ich wüsste nicht, was mit meinem Herzen sein würde. Wenn ich die Zeugnisse und die Geschichten älterer Geschwister höre, bei einem Besuch einer Frau, eine liebenvolle, die auf dem Weg von Russland nach Deutschland 3, 4 Kinder verloren hat. In ihren Armen sind sie verhungert. Dann habe ich gedacht, wie kann sie das jetzt noch hier sitzen und mir das erzählen? Was müssen Menschen durchmachen? Ich weiß nicht, was mit meinem Herzen passieren würde, wenn eins von meinen Kindern was passieren würde. Wenn ich die Gefahr sehen würde, dass etwas meinen Kindern das Leben kosten würde, da würde ich alles dafür tun, um sie davon zu retten, oder? Haben meine Kinder einen freien Willen? Und wie? So, der eine mehr als der andere. Ich sage jetzt nicht wer. So mein Eindruck. Es ist schwerer, es zu brechen, diesen Willen. Sehr klaren Willen. In so vielen Dingen, manchmal erschreckend klaren Willen. Aber ist da. Habe ich auch einen freien Willen? Ja. Was ist mein Wille? Mein Wille ist, dass mein Kind nicht stirbt. Mein Kind weiß es nicht, dass manche Dinge ihn das Leben kosten würden. Und wenn er, eins meiner Kinder, etwas tun würde, was ihm das Leben kostet und ich da wäre, glaub mir, ich mache das klassische Beispiel, er würde hingehen und würde auf die Straße laufen wollen, wenn auf der Autobahn überqueren wollen. Er würde es gerne mal die Steckdose ausprobieren oder im Zoo eine giftige Schlange oder keine Ahnung. Was würde ich machen? Bitte nicht. Na, Timmy, bitte, bitte. Bleib stehen, lauf nicht. Ich gehe hin, pack ihn und hol ihn da raus. Aber er würde sagen, aber ich will. Ich würde gerne auf die andere Seite, ich würde gerne mit dieser Schlange spielen. Ich würde gerne mal eine neue Frisur haben, keine Ahnung. Ich will. Er kann wollen, wie viel er will, oder? Ich würde ihn rausnehmen und zu mir bringen, auf meinen Schoß setzen und sagen, du bleibst jetzt hier. Was, wer hätte jetzt in diesem Moment keinen Willen? Da ist sie ja immer noch da. Luther würde sagen, er hat einen unfreien Willen. Er hat einen Willen, aber er ist nicht so frei. Warum? Weil er von meinem bestimmt ist. Warum kann das geschehen? Weil mein Wille größer ist. Und warum ist er größer? Noch ist er größer. Weil ich stärker bin, noch. Ich weiß nicht, wie lange. Solange ich stärker bin und größer bin, ist mein Wille stärker und größer als seine. Und so lange kann ich ihn halten, obwohl er einen Willen hat. Warum aber würde ich das machen? Aus Fatalismus, aus Willkür. Deswegen sage ich, wenn manche so reagieren und so handeln mit ihren Kindern, dann ist schwierig, das zu verstehen. Ich handle aus Liebe, aus einer Angst. Ich will nicht, dass sie verloren. Ich will nicht, dass sie verloren gehen. Und das ist der Grund, warum ich in eine Weise eingreife, weil ich sie liebe. In dem Fall ist mir ihr Wille unterordnet, weil mein Wille und meine Liebe zu ihnen größer ist als ihr Ungehorsam und ihre Rebellion. Bei den Menschen wankt das Bild, weil irgendwann mal sind sie größer und ich schwächer. Aber wird irgendwann mal Gottes Wille schwächer? Wird er irgendwann mal schwächer? Wird seine Liebe etwas irgendwann mal weniger? Versteht ihr? Wenn Gott handelt nach seinem Willen, dann heißt es nicht, dass der Mensch keinen Willen mehr hat. Abgesehen davon, es gibt keinen Menschen, der frei ist. Entweder sind wir versklavt unter die Sünde oder wir sind Sklaven Gottes. Das ist eine Illusion. Ich kann machen, was ich will. Ja, mach mal. Mal schauen, wie lange du überlebst. Wie lange funktioniert das? Ich gehe, Freiheit, mein Willen, Freiheit. Ich gehe in die USA, auf die Weiten, die Route 666, auf dem Motorrad, in meinem Rucksack und werde die Welt umrunden, frei sein von allen Zwängen, werde all das hinter mich lassen. Okay, ja, dann geh mal los. Ihr versteht, was ich meine. Ja, du brauchst ein Ticket, gell? Und Motorrad auch, Benzin auch. Irgendwann muss ich auch was essen. Ja, was machst du dann? Ja, dann arbeite ich geschwind. Ja, ha? Das ist eine Illusion. Dann sind wir übrigens Sklaven unseres Verständnisses der Freiheit. Und sind wiederum versklavt. Und jagen diesem hinterher. Das sind alles erbärmliche Versuche, die Erwählung und die Verantwortung des Menschen in Harmonie zu bringen. Ich mache etwas, was eigentlich nicht möglich ist. Aber ich bemühe mich darum. Ich bemühe mich, um auch keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, beziehungsweise kein Raum für Vorwürfe, als dass man es verdrehen könnte, diese herrliche Wahrheit. Es gibt Irrtümer in Bezug auf die Erwählungslehre. Eines der Irrtümer ist, dass man sagt, Gott hat genauso vor grundlegender der Welt zur Rettung erwählt wie zur Verdammnis. Diesen Rückschluss machen die Menschen, das macht das Wort Gottes nicht. Und diesen Rückschluss wird gemacht, wenn man sagt, ich glaube an die Erwählung. Ja, dann, das ist etwas, was gerne man einem in die Schuhe schiebt, darf ich so sagen. Die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass Gott vor grundlegender Welt zur Verdammnis erwählt hat. Ich finde es nicht. Darf ich euch kurz eine Stelle in Bezug auf das kurz vorlesen? Ich sage das jetzt ganz bewusst, damit es gesagt ist und kommuniziert ist. Damit sie ohne Entschuldigung sein. Im Römerbrief, Kapitel 9. Eines der heißesten Kapitel in Bezug auf die Erwählung, dazu werden wir noch kommen. Ab Vers 19. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, freilich, Mensch, wer bist du, dass du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht, mit dem Ton aus derselben Masse ein Gefäß zu Ehre und das andere zu Unehre zu machen? Wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind. Ich versuche das kurz zusammenzufassen, was da steht. Wenn Gottes Will es, wenn es der Wille Gottes ist, dass er aufgrund seiner Langmut eine lange Zeit die Gefäße, die seinen Zorn offenbaren und somit seine Gerechtigkeit an den Gefäßen deutlich wird, wenn er sie erträgt, die zubereitet worden sind, wann sind sie zubereitet worden? Vor Grundlegung der Welt? Nein, in der Zeit, beginnend bei der ersten Rebellion. Seit der ersten Rebellion hat Gott diese Gefäße des Zorns ertragen und sie zubereitet fürs Gericht, damit er seine Herrlichkeit und sein Zorn an ihnen erweise. Jetzt macht mir den Unterschied, jetzt wird es deutlich. Schaut mal Vers 23. Und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit einen Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat. Es gibt zwei Gefäße. Gefäße des Zorns, an dem man Gott sich verherrlicht, indem er sie richtet. Und es gibt Gefäße der Herrlichkeit, an denen Gott sich verherrlicht, indem er sie begnadigt und rettet. Paulus macht den Unterschied. Er sagt, die Gefäße des Zorns sind zubereitet in der Zeit. Die Gefäße der Herrlichkeit sind wann zubereitet? Vorher, vor Grundlegung der Welt. Gott hat erwählt zur Rettung, aber nicht erwählt zur Verdammnis. Das ist die Verantwortung des Menschen. Keine ist unwirklich. Nochmal, es ist die Verantwortung des Menschen, weil sie die Herrlichkeit Gottes, weil sie Gott kannten, ihn aber ablehnten. Darum hat er sie dahin gegeben und sie zubereitet fürs Gericht. Paulus beginnt den Römerbrief und das muss man hier, bis dahin muss man den Weg gehen. Also ich glaube nicht, dass die Bibel die doppelte Prädestination lehrt, die doppelte Erwählung, das heißt zur Verdammnis und so. Das sehe ich nicht von der Schrift. Wer das mir in die Schuhe legt, weiß ich nicht, aber das machen manche. Das lehrt die Bibel nicht. Zweitens, manche meinen, dass übrigens, das ist ein Rückschluss von Menschen. Wir sind so, wenn die Bibel uns etwas sagt, dann sagen wir, ja, wenn das so ist, dann ist ja so und so und so. Aber diesen dann so ist und so, sagt nicht die Schrift, das machen wir. Und wir machen einen Rückschluss und meinen die Gedanken Gottes und alle Voraussetzungen und all das kennen zu können. Und das ist absolut lächerlich. Zweitens, der zweite Punkt. Manche behaupten, dass die Lehre der Erwählung uns zu einer Passivität bringt. Ja, dann braucht man ja nichts machen. Wenn Gott eh erwählt hat, dann werden sie eh gerettet. Es gibt welche, die das so verdreht haben und sogar so geglaubt haben, dass sie gesagt haben, man muss nicht mal evangelisieren. Wenn Gott erwählt hat, dann werden sie auch irgendwann mal zum Glauben kommen. Andere sagen, wenn Gott erwählt hat und warum dann noch beten? Warum dann noch predigen? Warum noch evangelisieren, oder? Immer wieder als Vorwand wird das gebracht. Ich möchte das umdrehen. Und diesen Punkt erstens, warum? Weil Gott es will. Punkt. Es ist Gottes Wille. Weil Gott auf diesem Weg seine Erwählten rettet. Das ist der Weg, wie er die Erwählten die Augen öffnet, indem sie das Evangelium hören, verstehen, Buße tun und umkehren. Das ist der Weg, wie er sie in die Augen öffnet, durch die Verkündigung des Evangeliums. Wer weiß von euch, wen Gott erwählt hat? Wer war im Himmel und hat einen Einblick in dieses Buch gegeben? Darf ich Jesus mal lesen? Welche Namen stehen drin? Niemand weiß das. Ich hoffe, ihr wisst, dass ihr seid. Dass der Geist Gottes sagt, oh, aber lieber Papa. So. Der Punkt ist, niemand von uns weiß es. Was sagt die Schrift? Geht zu den Erwählten und predigt das Evangelium. Geht hin zu aller Welt, zu allen Völkern, zu allen Nationen. Warum? Weil die Verkündigung des Evangeliums hat einen doppelten Zweck. Gericht und Gnade. Gericht, damit sie ohne Entschuldigung sein. Gnade, damit sie zur Buße kommen. Beides. Geht hin, verkündigt allen. Warum beten? Ich will die Frage andersrum stellen. Warum beten, wenn Gott es nicht vermag? Wenn Gott sagt, Willi, ich habe alles getan, was an mir liegt. Ich habe einen Plan mir ausgedacht, einen Ratschluss gefasst. Jesus hat das Blut vergossen für alle Menschen und sie müssen sich jetzt entscheiden. Wenn das die Grundlage für Rettung wäre, was nicht ist, ich sage gleich auch warum, dann würden wir zu Gott kommen und sagen, oh Vater, bitte, ich bete für meinen Bruder. Bitte rett meinen Bruder. Dann sagt der Vater, Willi, ich würde auch so gern, dass er gerettet wird. Aber weißt du was? Das ist sein Wille. Er muss, geh zu ihm hin. Red mit ihm. Ich kann nichts tun. Was an mir liegt, habe ich alles getan. Es ist doch sein freier Wille. Wenn er nicht will, was kann ich dann tun? Freunde, ich behaupte, dass sogar jeder Feind dieser Lehre durch sein Gebetsleben beweist, dass der Geist ihn eigentlich das Richtige schon lange gelehrt hat. Dass eigentlich, obwohl er das praktiziert, wo dagegen er eigentlich ist. Denn jeder, der betet für die Errettung der Geschwister, der Brüder, der Nachbarn, der Freunde, der Familie, beweist, dass er glaubt, dass Gott zu retten vermag. Sonst können wir doch nicht beten. Herr, öffne ihnen die Augen, wenn der Herr es nicht tun könnte, wieso sollen wir dann beten? Ja, da, Willi, das muss er machen, der muss Buße tun. Gott ist souverän, er vermag, darum beten wir, weil er es kann. Und wisst ihr was? Gott will, dass wir beten. Auch dazu in der nächsten Bibelstunde, wenn wir dann endlich in die einzelnen Verse kommen und 4. Mose aufschlagen. Gott will. Er will, dass wir beten. Wisst ihr warum? Weil er uns mit hineinnimmt. Er nimmt uns hinein. Wie das Brotessen. Er nimmt uns in diesen Rettungsplan hinein. Er sagt, Willi, bete. Bete, bete für die und die Person. Warum beten wir überhaupt? Liebe Geschwister, wir sind so Egoisten. Wenn der Geist Gottes uns nicht aufs Herz legen würde, sollten wir beten, würden wir nicht mal beten. Wir beten ja, weil Gott mir aufs Herz legt, bete für deinen Bruder. Wir beten, weil der Herr sagt, ich will ihn retten, bitte bete. Und wisst ihr, warum er das macht? Damit, wenn es er rettet, er dafür die Ehre bekommt. Weil wir nämlich in dem Moment, wo wir beten und es passiert, wir wissen, wer es gegeben hat. Damit ihm die Ehre sei in allem. Und dass keiner sich rühme. Er sagt, Willi, bete für ihn. Ich will ihn retten. Wir beten. Dann rettet ihn Gott und sagen, Gott, danke, dass du ihn gerettet hast. Ja, habe ich gemacht. Ja, hast du gemacht. Halleluja. Darum beten wir. Kein Widerspruch. Kein Widerspruch. Im Gegenteil, wenn unser Gebetsleben beweist eigentlich, dass wir, obwohl wir es nicht mehr wissen, eigentlich daran glauben, dass wir einen absoluten, souveränen, mächtigen Gott haben. So, das waren meine Vorüberlegungen, das waren meine menschlichen Versuche, geistliche Dinge zu beschreiben. Nächsten Mittwoch starten wir, indem wir uns anschauen, wie füllt das Alte Testament den Begriff Erwählung? Also mit welchen Begebenheiten, in welchen Situationen, mit welchen Personen taucht dieser Begriff Erwählung auf und dann schauen wir uns das an und da wird in gewisser Weise schon vorgeprägt. Und wenn wir das angeschaut haben, ich habe versucht, überschaubar zu halten, an ein paar Dingen festzumachen. Und dann gehen wir ins Neue Testament und schauen, wie sich das, was da verheißen worden ist, im Neuen Testament sich dann erfüllt. Und dann gucken wir uns das bei Jesus an, die Definition der Erwählung. Dann gehen wir natürlich zum Johannes. Keiner hat mehr über die Erwählung gelehrt als Johannes. Das Johannesevangelium. Gucken wir uns das an und dann gehen wir in die Briefe von Paulus. Und kommen wir so an ein paar wichtigen Stellen vorbei. Das ist so mein Plan. Und um dann allein die Fülle zu schauen, es ist ja eine Menge in der Schrift, die das sagt. Und somit aber auch, hoffe ich, durch die Vorbereitung, diese Dinge zu erkennen. Den Grund der Erwählung, die Motivation der Erwählung, den Weg der Erwählung, das Ziel der Erwählung. All diese Dinge möchte ich mit euch gewisserweise betrachtet haben. Und wenn wir so ein bisschen die Rahmenbedingungen abgesteckt haben, dann gehen wir in Petrusbrief und dann schauen wir uns die drei Säulen der Erwählung, das Werk des Vaters, das Werk des Heiligen Geistes und das Werk des Sohnes. Und dann machen wir uns Gedanken, warum redet er erst vom Vater, Geist und Sohn? Warum nicht Vater, Sohn und Geist? Warum wählt Petrus diese Reihenfolge da? Das gucken wir an, was hat was damit zu tun, auf dem, wie Gott erwählt und wie er uns in diesen Erwählung mit hineinnimmt. Das ist ungefähr das, was in den nächsten Bibelstunden euch erwartet. Ich hoffe, ich habe euch nicht ermüdet mit den lächerlichen, menschlichen Versuchen der Erklärung des absolut Unbegreiflichen und auf der anderen Seite doch so Herrlichen. Ich möchte beten. Was für eine Gnade und was für ein Trost, dass du uns gewollt hast. Im Wissen der Rebellion, im Wissen der Unfähigkeit, im Wissen der Sünde, hast du einen Weg gefunden, hast du einen Weg gewählt, hast du deinen Sohn erwählt, dass er an unserer Stelle stirbt. Dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird und dass ich vor dir bestehen darf, dass du mich annehmen kannst. Vater, ich preise dich dafür und danke deinem Sohn Jesus Christus vom tiefsten Herzen dafür. Herr, ich möchte dich bitten, lass uns in dieser Lehre keinen Anstoß, sondern die Gnade sehen. Lass uns die Herrlichkeit sehen. Lass uns auf die Knie gehen und dich anbeten dafür. Denn du bist mächtig. Du bist fähig, Menschen zu retten. Und darum haben wir Hoffnung noch für diese Welt. Wir haben Hoffnung für unsere Geschwister. Wir haben Hoffnung für unsere Nachbarn. Wir haben Hoffnung für die Menschen. Du vermagst es durch deine Kraft, egal wie tief sind, egal wie verblendet sind. Du vermagst ihn. Du sprichst ein Wort und aus der Finsternis wird Licht. Und so leuchtest du als Lichtglanz des Evangeliums auf. Herr, erleuchte die Herzen. Erleuchte die Herzen unserer Lieben, unserer Familienangehörigen. Ich bitte dich, unsere Stadt, erleuchte mit dem herrlichen Evangelium. Dieser Ehre dafür. Amen. Einen wunderschönen Abend euch.